Also es haben mir mal Leute in der Vergangenheit erzählt, dass wenn man lang genug im Ausland ist, dass man dann irgendwann anfängt, in dieser anderen Sprache zu träumen. Und das ist mir diese Woche das erste Mal passiert. Okay, wir fangen an. Um was geht's in diesem Podcast, Lena?
Um was wir so als Familie erleben, ganz
Ja, also
generell oder heute nur?
nein, heute in dieser Folge.
In dieser Folge über meine unspektakuläre letzte Woche.
Also deine tolle letzte Woche, aufregend Abenteuer in
Oh,
Peru.
ja, genau.
Okay, ich habe auch zwei Themen beizusteuern. Ihr dürft gespannt sein, der erste YouTube-Film ist so gut wie fertig. Eine Geschichte eines Patienten.
Ui, da bin ich selber
Ui.
auch gespannt.
Eine Geschichte, die ich erzähle, die sich hier bei uns im Missionshospital abgespielt hat. Ihr dürft gespannt sein. Und große Tumoroperation. Zweites große Thema dieser Woche. Ich habe ziemlich geschwitzt, aber bisher ging alles gut. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission. Die Tür ist zu. Die Trockenzeit hat begonnen, wenn man den Peruanern hier Glauben schenken darf, denn die sagen, die Tiere verhalten sich so, dass es nicht mehr regnen würde.
Ui, dabei hat es vor 3 Tagen irgendwie noch geschüttet, als gäbe es kein
Ja, aber
Ende,
seit
gell?
2 Tagen regnet es eben
Ja.
nicht mehr.
Ich habe heute Morgen tatsächlich gedacht, oh Mist, muss ich jetzt anfangen wieder gießen?
Ja, also bald,
Bald, ja?
bald.
Ja, weil
Es
die
ist ja so,
Pflanzen vor der Haustür, die sind schon wieder arg trocken, diese
es
im
ist so,
Kübel.
wenn der Regen nicht kommt, also wenn es nicht jeden Tag regnet, die Sonne ist so heiß, es wird
Erbarmungslos.
alles bockelhart.
Ja. Meine Kinder haben übrigens schon gesagt, unsere Kinder, dass hier muss man ja an den Fiestas Patrias, das sind die Volksfesttage, da wird die Unabhängigkeit von Spanien gefeiert. Da ist
Die
es.
Unabhängigkeit von den Spaniern.
Ja, also von den Spaniern,
Ja.
von den
Also
Konquistadoren.
nicht die Unabhängigkeit Spaniens.
Nein, von den Spaniern habe ich doch gesagt.
Okay.
Die Unabhängigkeit von den Spaniern gefeiert. Und da ist es Tradition, dass alle Gruppen, die es hier so gibt, im Ort marschieren müssen. Also da ist dann ein großer Aufmarsch und so weiter auf dem Plaza de Armas und jeder muss da zeigen, was er, also wie wichtig er ist für den Ort und unter anderem eben auch
Ja.
das Krankenhaus und die Schule. Und das ist die letzten 2 Jahre ausgefallen dank Corona. Und ich habe mir sagen lassen, dass das echt immer so ein bisschen anstrengend war, weil die halt viel lange dann in der heißen Sonne warten
Du
müssen,
stehst ewig
erbarmungslos
an.
und bis dann mal dieser Zug sich in Bewegung setzt und man dann seine 10 Minuten oder was da marschiert, wie auch immer. Jetzt haben die Kinder schon gemeint, ob wir nicht da über die Tage in Urlaub fahren könnten, dass wir nicht da wären. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass es dieses Jahr wieder stattfindet, ist
Ist
doch
hoch,
relativ hoch.
ja. Und es ist nur einer,
Und
ein
hast du
Tag.
gesehen, also unser Handyanbieter, der wechselt immer mal wieder das, was oben steht, praktisch
Ja.
wo der Anbieter normal steht. Da
Ja.
stand dann mal irgendwie Me quedo en casa, also ich bleibe zu Hause.
Ja.
Und dann war jetzt ganz lang Pongo el hombro, also ich gebe die Schulter, also nach dem Motto, ich lasse mich
Ja.
impfen. Und jetzt ist todo es vuelven, das heißt, alle kommen zurück.
Ja.
Und ich bin ganz optimistisch, dass das prognostisch ist für die nächsten Zeit.
Ja, oder alles kommt zurück, ich weiß nicht. Oder alle.
Todos vuelven heißt es, glaube ich, nicht
Todos.
todo. Ja, todos,
Ja.
also sind ja alle.
Okay, wie auch immer, es scheint so Richtung Normalität zu gehen.
Jo, wenn
Und
jetzt mal die Maskenpflicht noch in der Schule
im
fällt, dann.
Gegensatz zu Europa, wo es ja irgendwie gerade nicht so aussieht, als würde es zur Normalität gehen, sondern sich alles irgendwie schrecklich, nicht alles, aber einiges schrecklich entwickelt, haben wir hier in Südamerika so ein bisschen. Ja, das Gefühl, dass es doch Richtung Normalität geht und man sieht es auch an dem Wechselkurs, der zu unseren Ungunsten
Ja.
oh, die letzten Wochen hat die Sol doch ziemlich zugelegt, was dazu geführt hat, dass wir deutlich weniger Geld bekommen für einen Euro.
Ja, ich meine, auf der anderen Seite muss man auch sagen, das war ja erschreckend, wie es in den letzten Monaten in die andere Richtung war. Ja, das war
Nach
ja auch
der
nicht
Wahl,
gut.
ja.
Ja,
Naja.
also es ist schon ein Zeichen dafür, dass sich hier ein bisschen was stabilisiert auch wieder. Ja.
Naja, also meine Woche war insofern ganz interessant, ist, dass ich diese Woche eine große Tumoroperation durchgeführt habe mit meinem Freund zusammen, dem Dr. Lukas, unser
Dem
Allgemeinchirurgen.
großen
Ich bin
Lukas, wie es
dem
bei, ja,
Gro
bei uns heißt.
Ich bin ja so froh, weil der Lukas ist ein begnadeter Chirurg. Erstens, er kann sehr gut operieren und ist zielsicher auch beim Operieren. Also der operiert auch da, wo er hin muss und operiert halt nicht irgendwo. Und ja, also von dem würde ich mich aber jederzeit selber operieren lassen. Und wir haben es doch tatsächlich gewagt. Diese Geschichte werde ich mal bei Gelegenheit auch erzählen, die ist ein bisschen länger. Es ist so, dass der Lukas dann, nachdem wir erfolgreich die OP beendet hatten, mich angeguckt hat und gesagt hat, Benny, für die erste Tumornephrektomie war das sportlich. Es war also ein riesen Nierentumor. Und ja, ich habe ja schon oft darüber geredet, was so meine persönliche Einstellung ist, was auch meine Ethik ist als Chirurg oder als Urologe, als Arzt im Allgemeinen. Da übernehme ich oder habe ich vor Jahren, vor insgesamt 12 Jahren von meinem alten oder ehemaligen Chef damals einen Satz übernommen, und er sagte, wenn dieser Patient, der da vor dir liegt, dein Angehöriger wäre, würdest du ihn operieren, ja oder nein? Wenn du ein Nein dazu hast, dann lass die Finger weg. Wenn du ein Ja dazu hast, dann mach's. Und ich habe da oft gehadert, weil es viele Operationen gibt, eben auch zum Beispiel die Tumornephrektomie. Das ist keine Operation, die ich standardmäßig durchführen kann, wo ich Routine habe, wo ich mich frei operiert habe, wo ich weiß, das kann ich aus dem FF, ohne es jetzt zu übertreiben, aber jetzt eine Prostata zu resizieren oder einen Blasentumor oder einen Stein rauszumachen und so, das sind alles irgendwie Standardoperationen oder mal irgendwelche anderen, ja, kleineren OPs. Das sind alles irgendwie Standardprozedere, wo man so ein Programm hat, wo man auch nachts um 2 abspulen würde und wüsste, wo man hin müsste und wie man das alles geregelt bekommt, weil man es halt einfach schon hunderte, manche auch tausende Mal gemacht hat. Aber in der Tumornephrektomie, ich weiß nicht, wann genau das letzte Mal war, aber ich glaube 2014 oder vielleicht auch 2013 das letzte Mal und insgesamt irgendwie 4 oder 5 überhaupt. Und jetzt dann da zu stehen und ja, wieder so eine OP durchzuführen und zwar dieses Mal ohne Backup. Also du weißt, wenn ich den operiere und es geht irgendwas schief, wir haben keinen Chefarzt, keinen Oberarzt, der dich da irgendwie aus der Klemme holt. Also entweder du kriegst es alleine hin oder das geht hier schief. Warum habe ich mich entschieden, sie trotzdem zu operieren? Nun, ganz einfach, weil sie keine andere Wahl hatte. Dieser Tumor ist bösartig. Sie wird an diesem Tumor sterben, wenn sie nicht operiert wird. Das war eine Frau. Und sie hat überhaupt keine Chance, irgendwo anders operiert zu werden, denn sie kommt aus den Bergen Perus, ist eine Quechua-Indianerin, die in den Bergen noch weiter draußen wohnt als Corawasi, also von uns aus hier nochmal 2 Stunden den Berg hoch. Manche sagen, das sei das Ende der Welt. Antilia, eine kleine Comunidad, da kommt sie her und die hat ausgerechnet einen Tumor in der Niere, kam, weil sie Schmerzen hatte und dann stellte sich das eben raus. Ja, und jetzt war eben die Frage, operiere ich sie ja oder nein? Und wieder zu meinem ehemaligen Chef zurück. Würdest du sie operieren, wenn es dein Angehöriger wäre? Nun, wenn ich der Einzige bin, der zur Verfügung steht, natürlich würde ich es dann wagen, meinen Angehörigen zu operieren. Und deswegen habe ich für diese OP auch ein Ja gefunden, auch wenn es mir wirklich nicht gut ging dabei. und ich ziemlich nervös war, auch ziemlich aufgeregt. Aber naja, Man will das ja als Patient nicht hören, aber es gibt einfach sehr gute YouTube-Videos dazu. Es gibt gute Lehrbücher dazu, sodass man sich da also im Vorfeld dann auch mal ganz detailliert vorbereiten kann. Und dann haben wir auch eine gute Bildgebung gehabt, also ein CT mit Kontrastmittel, dass man genau auch vorher schon wusste, wo sind die Gefäße, wo sind Gefäßabgänge, wo müssen wir gezielt hin, wo müssen wir gezielt aufpassen und so. Wir haben uns dann zusammen halt hingesetzt, haben diese CT-Bilder durchgeguckt, haben uns YouTube-Videos angeguckt, haben uns Lehrbücher angeguckt und gesagt, okay, so kommen wir ans Ziel, so schaffen wir das. Und Gott sei Dank, es ist alles gut gegangen, war eine ziemlich lange OP. Jetzt sind wir schon ein paar Tage nach der OP und der Patientin geht's gut. Ich habe sie heute visitiert, ich hoffe, dass ich sie nächste Woche entlassen kann. Es wäre toll. Es würde mich riesig freuen, nicht weil ich der große Chirurg bin, sondern ja, weil wir wieder einem das Leben gerettet hätten damit. Mhm. Ja. In aller Demut und in aller Bescheidenheit ist es dann doch immer wieder eine Freude, wenn man Menschen helfen kann, die sonst keine Hilfe bekommen würden.
Ja.
Und deshalb sind wir ja eigentlich auch hier. Ja, genauso spektakulär war ja auch deine Woche.
ja, doch. Also ich habe viel erlebt.
Find schon. Erzähl uns von deinem dramatischen Erlebnis diese Woche.
Also meine Woche hat sehr schön angefangen mit einem sehr schönen Erlebnis. Ich habe ein Mama-Frühstück hier gehostet, das wir am Montag wiederholen möchten. Für die Mamas hier, die eben bei DOSP mit im Team sind. Man sieht sich relativ wenig im Alltag und genau, das würde ich gerne ändern. Und deswegen habe ich angeboten, unser Haus zu öffnen, dass man einfach regelmäßig die Möglichkeit hat, wer Zeit hat und wer Lust hat, zum Frühstücken zu kommen. Natürlich nutzen wir die Zeit dann auch, um für unsere Männer, unsere Kinder und die Schule und das Krankenhaus und so weiter zu beten und einfach auch eine Zeit zusammen zu haben, wo wir uns gegenseitig ermutigen. Und das war extrem schön. Und danach bin ich eben zügig in die Klinik gelaufen, um das Auto abzuholen, um die Kinder von der Schule zu holen. Und ja, irgendwie, das ist ein sehr schmaler Weg, sehr steil auch. Und an einer Stelle verläuft parallel zu diesem schmalen Weg ein Graben, der relativ tief ist, aber zugewachsen ist. Und ich bin irgendwie ganz blöd auf die Kante getreten zwischen Graben und kleinem Weg und bin volle Lotte der Länge nach in diesen Graben gefallen und bin auch gefühlt echt lange gefallen. Also so, der hat gar nicht aufgehört, der Graben, der ist echt tief und man hat halt auch irgendwie keine Möglichkeit, sich festzuhalten, weil man fällt halt da rein. Ich habe, glaube ich, mich schon ganz gut abgefangen und habe mich dann auf den Weg gesetzt und mich sortiert. Dann habe ich geweint und den Benni angerufen, der mich dann gerettet hat.
Das hättest du jetzt dranhängen müssen, aber ich bin ja froh, dass
nichts passiert ist.
Und dass du immer noch so klar im Kopf warst,
den Papa zu informieren.
Um jemanden zu informieren. Ja, weil du hättest dich schlimm verletzen können.
Ja, also ich bin sehr
dieser
dankbar.
Dieser Weg hat es wirklich in sich.
Ja, ja,
ich bin ja da auch schon zweimal gestürzt.
Ja.
Einmal an meinem ersten Arbeitstag und einmal mit dem Jonas auf der Schulter.
Ja. Eins der Kinder dann auch gesagt, sei froh, dass du da gefallen bist und nicht ein Stück weiter unten in die Kakteen. Da dachte ich, ja stimmt, das hätte auch übel ausgehen können. Also in Kaktus zu fallen ist sehr unangenehm, gell Benni? Das ist nicht so schön.
Ja, das war meine erste Begegnung mit einem Kaktus hier. Und zwar ausgerechnet an dem Tag, wo ich das erste Mal den ersten Arbeitstag hatte und zur Frühbesprechung da runtergelaufen bin in die Klinik. Und ich saß in der Frühbesprechung, hatte überall Kaktus, so feine Kaktushärchen.
Ja.
Und es hat gejuckt, der Oberschenkel, die ganze Seite. Ja. Die großen hatte ich mir ja unterwegs schon rausgezogen. Es war ein Elend.
Ja, ja. Ja, oder ich meine, man hätte sich auch den Kopf aufschlagen können oder sonst irgendwas.
Ja, das weiß.
Also das ist, und ich habe jetzt gesehen, ein Stück weiter unten in der Kurve geht es rechts richtig den Abhang runter. Das siehst du im Moment gerade auch nicht, weil es so zugewachsen ist alles. Aber da dachte ich dann auch, oh gut, war eine gute Stelle zum Fallen, sag mal so. Aber mich hat schon
froh,
ordentlich
dass dir nichts passiert ist,
zerlegt. Ja, ich bin nicht schwer verletzt gewesen, aber ich merke es jetzt immer noch fast eine Woche später. Das Skelett ist ein bisschen verzerrt, aber naja, mit
Solange
Sport,
der Kopf noch
und,
oben drauf ist.
Ja, Sport und Dehnen kriegen wir das schon auch wieder hin. Ja, das war dann der Montag, da war ich dann etwas, ramponiert. Dienstag wurde ich dann angerufen von der Schule und ich weiß nicht, wenn alle Eltern kennen, irgendwie, wenn die Schule anruft, das ist immer so ganz blöd. Also der erste Moment ist dann immer so, oh, hoffentlich geht's allen gut. Aber nachdem der Matthias dann so ganz fröhlich, hey Lena, na, wie geht's dir, gesagt hat, dachte ich, okay, es ist nichts Schlimmes. Und dann meinte er, ja, ich habe hier einen kleinen Elias bei mir sitzen, dem geht's ganz schlecht, der müsste bitte abgeholt werden. Also bin ich los und habe den Elias abgeholt und am Mittwoch habe ich dann den gleichen Anruf gekriegt, um die Mila abzuholen. Es ist ja mit Ansage gewesen, nach 2 Jahren jetzt ohne Schule. Die Kinder müssen zwar Masken anziehen und ein strenges Hygienekonzept einhalten und Abstand eigentlich, aber es ist natürlich nicht, man kommt natürlich nicht drum rum, dass jetzt sämtliche Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Viren, die sich jetzt halt die letzten 2 Jahre nicht verbreiten konnten, massiv ausbreiten. Das hat dazu geführt, dass wirklich viele Kinder in vielen Klassen krank sind mit so einem ganz, mit einer schnöden Erkältung eigentlich. Aber schlimm genug, dass man eben nicht die Schule besuchen kann, also mit Kopfschmerzen und Rotznase und so weiter. Und Donnerstag hatten wir dann tatsächlich bis auf den Lukas alle Kinder zu Hause und Freitag auch, außer Lukas und Kyla, ne?
Ja.
Genau.
Ich hoffe, war ein bisschen reduzierte
Teilnahme
im Schulprogramm.
Aber auch wieder cool, der Elias und die Mila haben dann ihr Material, was sie verpasst haben, mitbekommen. Die Mila hat es geschwind dann am Freitagmittag einfach gemacht, kurz, wo ich auch wieder dachte, krass, ne? Das ist das Material von 2 Tagen Schule verpasst, macht die mal geschwind am Nachmittag. Ich meine, natürlich sind auch noch andere Sachen gewesen und so weiter.
Sozialkompetenz.
Ja, ja genau.
Das fehlt da.
Genau, und Spanisch lernen. Aber Die sind jetzt, der Elias hat heute Morgen seinen Kram fertig gemacht und ich denke auch, dass die am Montag wieder gehen können. Was der Elias und der Jonas beide mitgenommen haben, ist so ein pseudokruppartigen Husten, aber das sind Mal, die einfach anfällig. Sind, ja? Und ich dachte auch, krass, ja. In Deutschland war jedes, das, also
jeden Winter.
Die Kinder wachsen ja raus aus dem Pseudogrupp, aus dieser Anfälligkeit und der Elias hatte lang nichts mehr. Das war unser schlimmstes Kind,
ja.
Was die Anfälligkeit angeht. Er hatte mit 5 Monaten seinen ersten wirklich schlimmen Anfall und das hat sich dann so durchgezogen, bis er so im Einschulalter war, was ja typisch ist, aber dass er es jetzt nochmal so massiv gekriegt hat, war schon eindrucksvoll. Und der Jonas, der hustet halt auch einfach sehr produktiv, aber ja, mit Corona und allem im Hinterkopf lässt man die Kinder natürlich dann mit so einem Husten nicht unbedingt in die Schule, auch wenn man selber als Eltern weiß, das Kind ist eigentlich fit, das ist einfach nur Schleim, der da raus möchte. Genau, von dem her hoffe ich, dass am Montag dann wieder das losgehen kann, auch wenn der Jonas schon meinte, ach, er denkt nicht, dass das klappt. Also er hat ja schon noch einen ziemlich argen Husten.
Hat er gesagt?
Ja, ja.
Ist der witzig. Ist der witzig.
Der ist halt auch gern daheim, ne? Ist ja die andere Seite. Ja. Und Benjamin, morgen ist ein großer Tag, ne?
Tag.
Nicht für uns. Sondern für die anderen Ärzte, die morgen ihr Staatsexamen schreiben dürfen. Oh, und ich bin so dankbar. Oh, ich denke jedes Mal, wenn ich an die denke, die Armen, und dann denke ich wieder, ein Glück, wir haben es rum. Oder du hast es rum, gell?
Also die zweite Generation sozusagen Missionsärztin bei Dios Bisiana schreibt morgen das Staatsexamen. Die erste Generation, da war ich ja dabei, und der Lukas und der Simon ja, haben alle bestanden. Jetzt bin ich gespannt, wie es morgen ausgeht.
Naja.
Es sind jetzt, glaube ich, 4. Die antreten, 4 Ärzte oder 5 sogar. Und das ist schon, also das ist schon tragisch. Also man muss sich das vorstellen.
Nicht ohne,
ja. Die kommen hier nach Peru als Missionsärzte. Die haben alle ein Staatsexamen aus ihrer Heimat. Die haben alle eine Approbation. Die haben einen Facharzt, die meisten von den Kollegen. Und müssen dann hier aufgrund der Gesetzlage, weil man sagt, ja, ihr müsst nachweisen, dass eure Ausbildung zu, ich glaube, 90% mit der Ausbildung in Peru übereinstimmt. Und ehrlich gesagt hoffe ich, dass meine Ausbildung nicht zu 90% mit der in Peru übereinstimmt. Das musst du irgendwie nachweisen und dann bekommst du die Approbation hier im Land auch. Das ist völlig unmöglich, das attestiert dir keine Universität. Früher war es so, dass man hier bei den Universitäten einfach seine Approbation einreichen konnte und dann gab es ein Prozedere, ein gewisses Verfahren und dann hat man eben diese Missionsärzte mit auch hiesigen Approbationen dann arbeiten lassen. Das ist vor 2 Jahren, inzwischen 3 Jahren gekippt worden, ganz einfach, weil man venezolanische Ärzte nicht im Land haben will, mal ganz plakativ gesagt, aber die eigentliche Wahrheit ist dahinter und es ist, dass man eben Konkurrenz fürchtet von vielen geflüchteten Medizinern und man sagt, die müssen halt alle nochmal Staatsexamen machen und da kommen jetzt eben auch alle Missionsärzte drunter unter diesen Bann, was eine wirkliche große Herausforderung ist und auch für unser Krankenhaus in Zukunft eine Herausforderung sein wird, denn wenn sich das in Zukunft nicht ändert, wird es bedeuten, dass alle Missionsärzte, die nach Peru kommen, in Zukunft auch hier ihr Staatsexamen nochmal schreiben müssen und das war nicht ohne.
Das ist schon eine große Hürde auch.
Eine Riesenhürde. Und wenn ich dann irgendwie keine feste Berufung nach Peru habe, sondern nur halt in zum Beispiel in dritte Weltregion. Ja Mensch, mal ganz ganz ehrlich gesagt, dann gehe ich halt nach Afrika. Hm. Weißt du, da gehe ich doch halt irgendwo hin, wo ich die Approbation einfach so bekomme. Aber ja, wir müssen da auch Gott vertrauen, dass er Menschen beruft, die weiterhin diese Arbeit hier auch machen und fortführen. Und boah, ja, es ist eine Riesenhürde und ich fühle mit allen mit.
Ja, ich auch, volle
Kanne. Ich fühle mit allen mit.
Und ich bin wirklich so dankbar, dass wir da auch schon einen richtig großen grünen Haken dahinter machen konnten.
Einen ganz dicken, ja.
Ja.
Unterstrichen noch. Inzwischen Approbation hier in Peru, Facharztanerkennung in Peru, Notarztanerkennung in Peru, Führerschein in Peru.
Yes, da sind auch gerade einige dran, gell?
Da sind auch einige dran und leider auch doch der ein oder andere dann in der zweiten Runde.
Ja. Oh, da bin ich auch so froh, ey. Ich glaube, ich
und wir durften
bin nach wie
all
vor der Meinung,
Dinge,
ich hätte das nicht nochmal gemacht.
Wir durften da überall den Haken drunter machen und es ist für jeden eine riesen Herausforderung und es ist auch ein das kann man, glaube ich, wenn man das nicht selber miterlebt hat, kann man das auch gar nicht richtig bewerten. Es ist auch ein Demutsschritt. Eine ganz große Bereitschaft, sich selbst zu demütigen. Denn das bedeutet, du unterstellst dich der Arroganz dieses Landes. Es ist ja Arroganz, dass man Menschen, die seit 10, 20, manche 30 Jahre einen Führerschein haben, zum Teil jahrzehntelang beste Autofahrer sind, dann nochmal prüft, ob sie den Auto fahren können. Auf einem Feld, Schrittgeschwindigkeit, vorwärts, rückwärts, Blinker, einparken, alles relativ willkürlich, ja, was mit dem wahren Leben und mit dem Autofahren überhaupt gar nichts zu tun hat. Mhm. Und es ist genauso arrogant, bestausgebildete Ärzte der ersten Welt nicht im Land arbeiten zu lassen, weil man sagt, die müssen hier das Examen nochmal schreiben. Das ist auch Arroganz. Mhm. Und es ist nicht nur Arroganz in Richtung Europa, sondern wenn, stell dir mal vor, es gibt ja Leute auch hier bei uns im Missionshospital, die kommen zum Beispiel aus Bolivien, haben dort eine Approbation, Nachbarland. Mhm. Das wäre wie wenn du in Österreich eine Approbation hast und in Deutschland aber nicht arbeiten darfst, obwohl du eine Approbation aus Österreich hast oder aus der Schweiz.
Wobei wir da wieder sagen müssen, okay, es ist halt auch EU.
Ja, Schweiz ist nicht
EU. Schweiz ist nicht EU, ja. Aber trotzdem also ist da ein anderer Schweizer Zusammenhalt da, wie jetzt in den südamerikanischen Ländern.
Aber die es ist mir keine, auch sowas kein machen, Schweizer ja? Arzt bekannt, der in Deutschland sein Staatsexamen nochmal schreiben musste. Also vielleicht liege ich da falsch und weiß es nicht. Aber das ist schwierig nachzuvollziehen. Ja. Aber es ist ein Akt der Demut, dass man dann sagt, ich stelle mich dieser Herausforderung, denn meine Berufung ist hier, ich möchte Menschen dienen. Und die Ärzte, die herkommen, die Missionsärzte, die dieses Prozedere durchmachen, die machen das ja nicht, um dann danach hier die großen Millionen zu verdienen, sondern die machen das hier, um Menschen im Land ehrenamtlich kostenlos zu behandeln. Ja. Die Patienten bezahlen nicht einen Cent für ihre Behandlung an die Ärzte. Die bezahlen nur das Material, das wir verwenden, und sie bezahlen anteiligen Teil dessen, was eben das hiesige Personal kostet, also die Krankenschwestern, OP-Schwestern und so weiter.
Ja, aber trotz allem ist es einfach eine Charakterschule.
Es ist
also
absolut.
Also unter dem Aspekt ist es, glaube ich, sogar gut. Also weißt du, natürlich kann man sagen, man könnte es einfacher haben, aber ich meine, Charakterschule ist nie einfach. Ja?
Und wenn, also für mich war das mit die größte Herausforderung. Ja. Und auch der Punkt, wo ich mit am dankbarsten war, dass wir eine feste Berufung haben.
Ja.
Dass ich nicht einfach nur ein Abenteuer machen wollte, sondern dass ich wusste, Gott hat uns nach Peru gerufen, das ist dein Platz für diesen Moment in deinem Leben, deiner Lebensgeschichte, das ist dein Kapitel, das ist euer Kapitel, ich will euch hier in diesem Missionshospital haben und das ist der Preis, den ihr dafür bezahlt, das ist Teil des Preises. Mhm. Und ich bin Gott froh, dass es aufs erste Mal geklappt hat.
Auch.
Und letzten Endes war da viel Gnade dabei. Also ich habe dieses hiesige Staatsexamen ticken besser sogar noch bestanden als das in Deutschland damals. Obwohl da, wie viele Jahre waren das? 11 Jahre. 11 Jahre dazwischen lagen. Aber ich habe mich auch monatelang vorbereitet, das muss man auch dazu sagen.
Ja, bei Deutschland
sagen.
Auch.
Stimmt.
Gut, aber.
Gut, es kommt so ein bisschen ja auch durch, dass man halt 10 Jahre oder ich in meinem Fall jetzt im 12. Jahr auch eine gewisse Erfahrung als
klar,
Arzt dann hat. Also
klar. Man, auch eine andere Selbstsicherheit, was Prüfungen angeht. Ne? Das ist ja auch die andere Sache. Ja? Man wird ja auch reifer als Mensch.
Ja und nein, aber die Prüfung war ja auf Spanisch.
Ja.
Also ich habe das Staatsexamen auf Spanisch geschrieben. Und wenn du die Hälfte nicht verstehst, also nicht die Hälfte der Fragen, sondern die Hälfte einer Frage und bei der nächsten Frage auch wieder die Hälfte der Frage nicht verstehst, dann kannst du fachlich durchaus wissen, was richtig ist, aber du kriegst es halt dann irgendwie nicht auf Papier, weil du die Sprache nicht verstehst. Ja. Und das war eine große Hürde.
Ja.
Gott sei Dank.
Häkchen, Haken.
Voll.
Großer Haken.
Großer Haken.
Dicke Haken.
Wir haben schon einige große Haken in unserem Leben gesetzt, gell?
Mhm.
Und es war immer wieder so auch unsere Devise, viele kleine Neins für ein großes Ja.
Mhm.
Und da haben wir immer wieder Wert drauf gelegt. Ich habe ein großes Werk zu tun, sagt der Nehemiah mal. Und das war ein Satz, den ich auch zum Beispiel während unserer Bauzeit immer wieder mir selber gesagt habe. Ich habe jetzt keine Zeit, um an den Stammtisch zu gehen. Ich habe jetzt keine Zeit, mit Freunden essen zu gehen. Wir bauen jetzt ein Haus und in einem Jahr ist es hier fertig. In einem Jahr ziehen wir ein.
Hm.
Und Nach einem Jahr sind wir eingezogen.
Mit Fußbodenleisten und Lampen an der Decke.
Ja.
Ach, so ein schönes Haus. Ein anderer trauriger Haken, der jetzt bald gemacht wird, das haben wir die Tage festgestellt, ist, dass das Aquatoll schließt an alle Süddeutschen. Wie kann das sein? Meine Kinder freuen sich schon die ganze Zeit. Wenn wir in Deutschland
ich glaube,
sind,
das
mal
ist
wieder,
schon zu, oder?
Dann gehen wir mal ins Aquatoll, in die Piratenwelt. Und dann hat der Benny quasi gesagt, du, nee, das wird geschlossen und abgerissen. What?
Vielleicht ist es ja aber auch nur so ein PR-Mal.
Jetzt gehen alle wieder hin, ja.
Strömen alle ins,
ja,
die Zahlen steigen. Das letzte Vierteljahr, boom, 100% mehr Besucher.
Ach so können wir das nicht zumachen.
Das können wir nicht zumachen.
Ja, ich meine, das ist ja schon seit, ich würde fast behaupten, seit Jahrzehnten immer wieder im Gespräch.
Ja.
Die hat sich nicht, müssen wir zumachen, dann wurde ja angebaut.
Also ich habe ja im Aquatoll auch so ein paar schöne Erinnerungen.
Ans Außenbecken. Draußen kalt, Außenbecken warm.
Ja, ja, war schön.
Da, ja.
Wir waren ja ab und zu auch mal zusammen, so in
ab
unserer
und
Jugendzeit da im Aquatoll. Und
ja, ja. Weißt du noch, wir waren einmal am Neujahrsmorgen mit den Kindern.
Also ich weiß, dass wir mal,
ja. Weil Kinder stehen ja grundsätzlich an allen Tagen früh auf, egal ob Silvester war oder nicht. Dann haben wir gesagt, komm, geh mal.
Ich fand das Salzbecken immer sehr angenehm.
Das Salzbecken, ja, das ist das Außenbecken,
das Außenbecken,
oder?
Ja.
Ja, ist schon schön da, ja. Ich finde es immer zu laut, aber
drin,
in der
Piratenwelt
geht's.
Ja, und dann vom Außenbecken in dieses kalte, ganz
ja,
Außenbecken.
Ja. Reinhüpfen und schnell
reinspringen und dann wieder zurück.
Ja.
Und manchmal lag dann auch Schnee, dann konnte ich da im Schnee wälzen. So. Ach,
also liebe Aquatollbetreiber,
Stadt Neckarsulm,
muss
ich ja sagen.
Ein bisschen auf.
Komm,
ein
halbes Jahr halte dann noch aus. Nein, also, es ist halt so.
Ja, ich meine,
das ist
was,
Lauf
wo ich mit den Kindern immer wieder drüber spreche, ist halt, dass das Leben in Deutschland auch nicht stehen bleibt, nur weil wir jetzt hier sind. Die Menschen dort entwickeln sich weiter, das Leben entwickelt sich weiter und auch nicht alle Freundschaften sind konserviert. Ich bin echt mal gespannt, wie das wird für unsere Kinder, wenn wir mal wieder nach Deutschland kommen. Wie, ich meine, der Lukas zum Beispiel, der hält Kontakt mit seinen Freunden und auch mit Schulkameraden und sowas. Ich denke, der ist da noch relativ nah dran, aber für die Kleineren ist das schon, glaube ich, wird es eine Herausforderung, weil die natürlich sich, die alten Freunde auch sicherlich andere Freunde gesucht haben und so weiter. Ja, man da nicht erwarten kann, man kommt zurück und alles ist wie vorher, ja.
Ja, also diese ganz wertvollen Beziehungen ja auch in unserem Leben und die wertvollen Freundschaften, da hat, fand ich, das hat immer diesen, oder was die ausgezeichnet hat, war, dass man auch mal ein Jahr sich nicht sehen konnte und trotzdem genau da anknüpfen konnte, wo man vor einem Jahr sich verabschiedet hatte.
Ja, ja. Ja, ich meine, das macht ja auch eine gesunde Erwachsenenfreundschaft
ja,
aus, glaube ich, dass
ist,
man.
Ich freue mich riesig, den Jens wiederzusehen oder die Alex. Und das sind so Freundschaften, boah.
Oder meine Mädels halt.
Ja, oder
die
Elisa.
Das sind
die
so eine Vierergruppe, ja,
so.
Elisa.
Das ist einfach.
Mollys.
Ja.
Ja.
Man hat irgendwie viel Lebenszeit auch gemeinsam gelebt und Freundschaften entwickelt und viel Zeit in diese Beziehungen investiert. Und es war. Ja, eine tolle Zeit einfach. Und
ja, und trotzdem entwickelt man sich ja auch weiter als Mensch. Also man ist trotzdem, wenn man nicht so nah dran ist, glaube ich, wird es auch wieder spannend, sich
ja,
da neu kennenzulernen.
Aber jetzt auch, oder Priscilla und Cornelius und so, ja, die entwickeln sich ja auch weiter.
Ja, ja, eben.
Ja? Ich bin nur manchmal gespannt, wobei ich den Verdacht gar nicht habe bei unserem festen Kernfreundeskreis, dass sich Einzelne so komplett in eine ganz andere Richtung entwickelt
Nein,
haben.
Nein, man hat ja auch Kontakt. Es ist ja nicht so, dass man sie jetzt 2 Jahre gar nicht gesprochen und oder per FaceTime oder so gesehen hat, ja.
Ja. Es sind alle irgendwie doch auch ihren Weg weitergegangen.
Gut, und wir werden halt auch alle älter, gell?
Ja, du, Lena, mich also ich habe mir die Tage so ein Lied angehört und das habe ich auf YouTube gefunden. Ich habe es gesucht nach dem Titel und dann war das von einem Album von 1995. Und dann dachte ich mir, ah ja, 1995.
Ist erst 5 Jahre her, ne?
Das ist ja noch nicht so lang her. Und dann dachte ich, Moment mal, halte mal, 1995? Das ist ja 27 Jahre. Ah, da war ich noch ein kleines Kind.
Nee.
Habe ich gar nicht, nein.
Da warst du kein kleines Kind.
Da war ich ja kein kleines Kind mehr. Da war ich ja schon, ach gut, dachte ich, Mensch, sag mal, bin ich jetzt wirklich, habe ich jetzt bald eine 4 vorne stehen?
Also welchen Gedanke ich immer wieder krass finde, ist, wir sind jetzt so weit von den 90ern weg, wie wir in den 90ern von den 60ern weg waren.
Wahnsinn.
Und das ist irgendwie Wahnsinn. So, weißt du, von, als Kind, ja. In den 90ern, die 60er, die waren, oh ja, da waren die Eltern jung und ja. da ging es ab, weißt du so.
Da waren
und
die jetzt, Eltern zum Teil noch gar nicht geboren. Ja,
also meine schon. Ja. Aber da, jetzt sind wir 90er bis 2020, sind auch 30 Jahre. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach so, was?
Ja, man merkt, das Leben geht weiter. Aber
ist schön, auch.
Es ist schön. Zurück. Nein, ich möchte auch nicht zurück. Ich bin Gott froh, dass wir diesen Weg gemeinsam gegangen sind. Mhm. Wo ich ja immer wieder so auch ein bisschen für mich selber dann zurückkomme und mich auch freue. Ich bin, ja, ich glaube, das kann ich so sagen, ja, mehr Jahre mit dir gemeinsam unterwegs als alleine.
Ja, das kann ich nur so sagen. Das ist tatsächlich das ist also rein rechnerisch so.
Nach Adam Riese.
Nach Adam Riese.
Nach Adam Riese sind wir gemeinsam mehr Jahre unterwegs. Ja, und das ist schön. Ja. Die letzten Jahre sind immer besser geworden. Also mit allen Höhen und Tiefen, das ist ja so ein bisschen wie ein Aktienkurs, da geht es ja mal. Aber die Tendenz ist steigend. Also.
Ja, doch.
Und was ich auch toll finde an so einer längeren Beziehung dann, dass man einfach so viele Geschichten auch miteinander teilen kann. Weißt du, wenn ich dich jetzt oder du mich jetzt durch irgendwie einen Schicksalsschlag verlieren würdest und damit würde ja auch so ein ganzes Kapitel deiner Lebensgeschichte verloren gehen, die du mit niemandem teilen kannst, weil niemand diese Geschichte kennt.
Ja.
Ja? Und das macht es eigentlich auch schön.
Ja. Ich erinnere mich noch, ich habe eine Kindheitsfreundin lange, lange Jahre gehabt, die Melli. Und ihre Eltern, die waren auch schon, also sind auch schon Ewigkeiten verheiratet, ja. Und die waren immer auch total lieb miteinander. Deshalb ist mir schon als Kind immer aufgefallen. Die waren echt süß miteinander so, ja. Und der Papa hat mal gesagt, da habe ich bei ihr übernachtet, dass er sagt, der Papa, weißt du, es wird immer schöner, jedes Jahr wird es schöner. Und ich dachte so als Kind, ja klar, wie kann das denn sein? Es wird doch bestimmt stinkelangweilig, wenn man so lange schon verheiratet ist. Was kann man denn da noch über den anderen lernen oder so? Ja, was kommt denn da noch Neues? Aber jetzt sind wir selber, wie viele Jahre verheiratet?
Also weißt du, wenn du mich sowas fragst.
17 sind es dieses Jahr. Ja, und ich denke mir, ja krass. Es ist tatsächlich so. Erstens wird es schöner, zweitens mal gibt es irgendwie immer noch Zeug, wo ich denke, ach ja, krass, sehr interessant. Habe ich so gar nicht gewusst. Ja,
und was man schon die letzten 2 Jahre sagen kann, das hat uns auch nochmal auf eine ganz andere Ebene gebracht.
Ja. Ich glaube, wenn du kein Team bist und kein partnerschaftliches Verhältnis auch hast, kannst du sowas hier einfach auch gar nicht machen. Also wir sind aufeinander angewiesen und auch lange, also auch gerade in der Pandemiezeit, musste ich mich schon oft an dir festhalten auch, dass ich da nicht das Gefühl habe, ich verliere den Boden unter den Füßen, ja. Und ich glaube, wenn man das nicht hat,
ja, also
natürlich hat man auch seinen Glauben und genau. Sein, ja, aber trotzdem
ich bin Gott froh, dass wir uns gegenseitig hatten, denn ja. Es gibt immer Zeiten, wo der eine mal stärker ist als eben. Der andere und umgekehrt auch und dann hilft man sich da auch wieder einen klaren Kopf zu bekommen.
Ja.
Und trotzdem ist natürlich nicht der Partner dafür verantwortlich, dass es mir gut geht.
Nein, du bist
für dich selber und ich bin für mich selber verantwortlich und diese Verantwortung kann dir auch niemand abnehmen. Ja? Mhm. Genauso, also, weil das möchte ich so ein bisschen abrunden, weil ich denke, so tickst du nicht und so leben wir auch unsere Beziehung nicht. Es gibt einfach Sachen, das ist einfach deine ganz persönliche Verantwortung. Also genauso wie du nicht auf die Idee kommst, mich dafür verantwortlich zu machen, dass du am Abend zuvor deine Zähne nicht geputzt hast. Ja, genauso müssen wir eben auch als Menschen zum Beispiel für unser Verhalten, auch für unsere Emotionen Verantwortung übernehmen.
Klar.
Ohne dass wir den Partner dafür verantwortlich machen und sagen, der ist aber, oder weil er so und so, oder weil ich ihn habe. Nein, es ist deine ganz persönliche Verantwortung. Wie das deine Verantwortung ist, deine Zähne zu putzen, ist deine Verantwortung auch Themen deines Lebens zu bearbeiten und Psychohygiene.
Psychohygiene zu haben, ja. Genau. Ja. Ja, klar, aber trotzdem bin ich dankbar für die, dass wir uns haben.
Ja, unglaublich, ich auch. Aber ich möchte eben für meinen Teil dazu beitragen, dass unsere Beziehung funktioniert und das, was ich in meinem Leben zu verändern habe, auch verändern. Und wenn das in der Gegenseitigkeit besteht, dann ist es, glaube ich, eine gute Grundlage. Und ja, unser Grundsatz in unserer Ehe lautet ja, generell meinen wir es gut miteinander.
Das habe ich, da bin ich aber froh, weil ich auch gerade gedacht habe, was war's? Aber ja, ich hätte das Gleiche jetzt gesagt. Ja, genau.
Ich bin ja froh, dass du das Gleiche gesagt hast. Ja.
Grundsätzlich
generell, meinen wir es gut miteinander. Grundsätzlich meinen wir es gut miteinander. Ja. Egal, wie es jetzt gerade ist und ob man auch vielleicht mal gerade frustriert ist und so oder der andere.
Was ja praktisch auch nie vorkommt bei uns. Also.
Was schon immer wieder. Ja, naja. Nee, aber alleine wenn ich jetzt die letzten Wochen zurückblicke, weißt du, es
gut, wir haben uns halt auch kaum gesehen, ne? Gibt wenig Potenzial für Überschneidung.
Nein, das stimmt so nicht. Das stimmt so nicht. Aber es ist schon, im Moment habe ich eine extreme berufliche Belastung wieder. Normalerweise sind wir ein Team von 3, die sich die Intensivstation teilen. Ich habe diesen Monat die Hälfte der Tage abzudecken. Und wir haben eben auch leider jetzt gerade die Intensivstation offen, weil wir 2 schwer kranke Patienten haben. Ja, und das heißt, ich habe also neben der Urologie auch noch zusätzlich dieses Paket Intensivstation, dazu die Hälfte der Nächte im Monat, normalerweise, wie gesagt, nur ein Drittel. Und das ist schon eine Belastung. Jetzt ist die Natascha eben gerade für die Prüfung in Cusco. Ich beneide sie überhaupt gar nicht, aber das bedeutet eben auch, dass ich jetzt tagelang der Einzige für die Intensivstation bin. Und ja, dazu Urologie, dazu Operationen, dazu Sprechstunde, dazu Hospi und so. Da komme ich doch jetzt im Moment ziemlich ans Limit beruflich. Und wenn man dann nach Hause kommt und daheim von einem die größten Sachen erwartet werden würden.
Ach so.
Dann kann es einen...
Jetzt dachte ich gerade, oh, ganz dünnes Eis. Aber nein, gut.
Ich rede hier im Konjunktiv. Ja. Nein, dann, aber wenn man dann heimkommt und dann isst, das muss man sich mal vorstellen, dann ist da ein Schokokuchen gebacken mit Kirschen drin.
Ich ja, mag dich halt.
Unglaublich. Ich habe ihn mit meinen Freunden geteilt.
Sehr schön, bist ein guter Mann.
Naja, weiß ja. Ich nicht, aber ich...
Ich habe mich eher gewundert, dass du den heute Morgen mit den Kindern geteilt hast.
Die haben sich wirklich gefreut.
Ja, wer freut sich nicht über Kuchen? Also, das sind ja seltsame Menschen, oder? Die sich nicht über Kuchen freuen. Das gibt's gar nicht.
Schokokuchen mit Kirschen drin und ein bisschen Puderzucker drauf oder auch nicht. Aber das ist so mit das Beste. Ich weiß, du weißt es, aber ja, ich mag ja auch so Schwarzwald-Eis. Schwarzwaldkugel ist, ja. Also Schokokugel mit Kirschen drin.
Mein Fall ist das ja nicht.
Meine
aber
schon.
Ich mache es ja gern für dich.
Toll.
Ich habe jetzt gerade hier einen Käsekuchen gebacken. Da freue ich mich jetzt schon drauf wie Bolle morgen. Weil ein Käsekuchen schmeckt ja auch erst richtig gut, wenn er nach dem Kühlschrank war. Oh, das wird gut. Sonntag ist top, oder?
Ist ein toller Tag schon. Also ich denke, man sollte diese Sonntage öfters einführen.
Ich denke auch. Ja, aber die Kinder sind vorhin auch schon rumgeschlichen. Wann gibt es denn diesen Kuchen eigentlich?
Ja. Also bei uns daheim gab es ja auch immer Samstag Backtag. Da hat dann meine Schwester meistens oder mein Vater einen Kuchen gebacken. Aber es war absolut tabu, dass dieser Kuchen angeschnitten wird. Absolut.
Und er fragt mich heute als noch, kann ich den schon anschneiden oder ist der für morgen?
Denke, also der Kuchen wurde am Sonntagmorgen serviert und der war intakt.
Irre.
Da hat niemand. Auch
in welchem Kloster lernt man das?
Also vielleicht hat der Papa ab und zu mal sich dann am Abend noch heimlich ein Stückchen rausgeschnitten, einen Kuchen, den er selber gemacht hat, das weiß ich nicht. Aber wir Kinder, absolutes Tabu. Finger weg von diesem Kuchen. Der stand dann auch ungefähr so 24 Stunden oder 17 Stunden im Kühlschrank. Ja, Sahnetorte oder
das zum Frühstück am Sonntagmorgen, da denke ich heute noch, ach, gute Zeit. Ja. Aber gut, jeder hat so seine eigenen Familientraditionen, gell?
Ja, war halt ja, so.
War halt so. Oh Mann. Ja.
Lina.
Ja, Benjamin. Wie viel Zeit haben wir noch?
Wir haben noch ein bisschen Zeit.
Gut.
Über was müssen wir unbedingt mal reden noch? Ich habe heute ein Bild gesehen, das hat mich doch ein bisschen berührt. Oh. Darüber wollte ich mit dir noch reden. Wie soll ich dieses Bild beschreiben? Es ist schlecht aufgenommen, aber es zeigt einen Ausschnitt, der dramatischer eigentlich nicht sein könnte. Und dieses Bild ist in der Ukraine aufgenommen, auf einem Marktplatz, und man sieht einen Kinderwagen neben dem anderen. Und diese Kinderwagen sind leer. Es sind insgesamt 109 Kinderwagen in Lviv, die auf dem Marktplatz aufgestellt wurden für 109 getötete Kinder in diesem sinnlosen Ukraine-Krieg. Mhm. Es sind tausende Kinder gestorben. Denn auch Soldaten und auch Zivilisten, die in die Jahre gekommen sind, waren einmal kleine Kinder und sind auch heute noch Söhne und Töchter von Müttern und Vätern. Hm. Es ist unglaublich, was dieser Krieg an Elend und Leid bis heute schon angerichtet hat. Und es ist ja nicht so, dass wir auf unserem Planeten nicht andere Probleme hätten, die wir dringend lösen müssten. Also, ich meine, unser Planet ist im Moment in so einem guten Zustand, dass wir uns das locker leisten können. Ja. Könnte man meinen. Aber die Realität sieht natürlich komplett anders aus. Wenn wir uns im Moment eins überhaupt gar nicht leisten könnten, dann ist es eine sinnlose Zerstörung. Hm. Mal ganz unabhängig von der sinnlosen Zerstörung, die wir auf unserem Planet jeden Tag vorantreiben. Ja, aber trotzdem hat mich dieses Bild betroffen gemacht, denn wir haben jetzt gerade erst unseren letzten Kinderwagen
ja.
weggegeben.
Ja.
Da liegt jetzt ein anderes Kind drin. Mhm. Es war so ein Symbol, dass dieses Kapitel Kleinkinder haben für uns vorbei ist.
Ja.
Und dass wir ja auch so in einer Lebensphase,
14 Jahre, ne?
ja, in eine Lebensphase eintauchen, wo die Kinder halt wirklich größer werden.
Ja.
Und wir keinen Kinderwagen mehr dabei haben. Und ich habe mich scherzweise immer wieder schon gefragt, und du ja auch, was machen wir dann mit dem ganzen Zeug, das wir immer mit uns rumschleifen?
Ja.
Also ja auch immer praktisch über jeden
Jacke
Kinderwagen
drüber.
Eine Jacke drüber
ja,
legen und den Einkauf
Taschen,
unten rein ja. und so, ja.
Ja. Ja, ich habe jetzt tatsächlich angefangen, den Rucksack zu benutzen, seit wir hier sind.
Ja.
Ja. Ja, falls übrigens, kleiner Funfact am Rande, wir haben schon einige Kinderwagen durch. Also falls jemand mal einen guten Rat braucht, was ein guter Kinderwagen ist, fragt mich ruhig.
Dann, ja.
Wir waren Produkttester.
Aber weißt du,
wählen.
Der beste Kinderwagen ist immer noch der, wo ein kleines Kind drin liegt.
Ja.
Und diese Bilder aus Lviv, die sind schon herzzerreißend. Vor allen Dingen, wenn man Vater und Mutter ist und selber so ein Ding jahrelang vor sich hergeschoben hat und dann realisiert, es ist einfach nur mein Glück, dass dieser Kinderwagen, der da steht, nicht mein Kinderwagen mhm. ist.
Ich finde es eh eines der erschreckendsten Dinge zu sehen, wie einfach Söhne und Töchter verheizt werden für sowas. Mhm. Also es gibt ein ganz schönes Lied von Reinhard May, wo er sagt, nein, meine Söhne gebe ich nicht für sowas Sinnloses wie ein Krieg. Ja? Und wie da auch wohl sogar unwissend der Gefahr, die ihnen droht, junge Männer da einfach Richtung Ukraine losgeschickt wurden. Oder auch wie in der Ukraine jetzt auch Männern untersagt wird, das Land zu verlassen, ja. Familien auseinandergerissen werden. Ja. Das ist herzzerreißend, ja. Vor allem, wenn man denkt, okay, ich meine, unser Lukas wird jetzt 14, ja. Und was da in der Ukraine aufmarschiert, sind zum Teil 18-, 19-Jährige, ja. Die ihr Leben gerade angefangen haben. Gefühlt. Und jetzt in so einen Krieg geschickt werden, der
von dem sie noch nicht mal wissen, dass sie an die Front gehen.
Ja.
Wo man ihnen sagt, ihr seid Wehrdienstleistende, ihr geht jetzt hier auf ein Manöver an die Grenze, da irgendwo in Russland. Und dann finden sie sich am nächsten Tag in der Ukraine wieder. Das ist
menschenverachtend auch.
Menschenverachtend.
Ja. Und
ich bin dankbar für jeden Russen, der sich engagiert und der aufsteht gegen diesen Krieg. Ich bin dankbar für jeden Ukrainer, der aufsteht gegen diesen Krieg, gegen jeden Europäer, gegen jeden, der sich stark macht gegen diesen Krieg. Aber ich finde es eben sehr, sehr mutig, gerade dass es russische Leute gibt, die das verstanden haben. Diese russische Mutter, die 44-Jährige, die da im Fernsehen, im Staatsfernsehen, während der Hauptnachrichtenzeit ein Plakat, eine Demütigung für Putin.
Aber überleg dir mal, was der jetzt blüht, ne?
Ja.
Weißt du?
Absolut. Aber das ist Courage.
Ja.
Ja? Die Astronauten oder Kosmonauten, die jetzt gerade auf der ISS angekommen sind, die sind auf der Erde eingestiegen mit weißen Overalls und die sind in der ISS ausgestiegen mit gelben Overalls und blauen Punkten drauf. Und diese Bilder gehen um die Welt und diese Bilder berühren mich.
Ja.
Weil es zeigt, dass es auch dort im Land eine Opposition gibt, die verstanden hat, was los ist.
Mhm.
Ja?
Und natürlich nach wie vor, es ist ein Konflikt, der schon lange Jahre besteht und der nicht so einfach hier in Bös und Gut zu unterteilen ist.
Absolut.
Oder sonst irgendwas.
Absolut.
Aber ein Krieg und eine Invasion in ein Land, das dir in keinster Weise irgendwie gedroht hat oder sonst irgendwas, ist nie gerechtfertigt, ja.
Ja, also ich muss auch da immer wieder dazu sagen, wir haben es ja im letzten Podcast gesagt, es gibt nicht nur die guten Ukrainer und die bösen Russen. Also auch die Ukraine ist ja nicht gerade das allergrößte Vorbild für Demokratie. Also die Ukraine hat in den letzten Jahrzehnten auch nicht eine ganz weiße Weste.
Ja, ja.
Welches Land hat es schon?
Dazu,
aber
ja,
man neigt es zu einfach, ja, also wir haben hier auch nicht einen lupenreinen Demokratiestaat, um in den Worten Schröders zu sprechen.
Ja.
Aber trotzdem finde ich es immer wichtig, dass man, wenn man eine Bewertung macht, wenn man es überhaupt machen muss, aber wenn man irgendwas bewertet, dass man, da finde ich, ist es viel, viel wichtiger, als dass man nicht bewertet, wo jemand steht, sondern in welche Richtung er geht. Und diese Richtung, die war das Entscheidende. Und das war, glaube ich, auch das Entscheidende, was Putin dazu animiert hat und auch ja, jetzt dazu geführt hat, dass er dieser Entwicklung entgegentreten will. Hm. Ich glaube nicht, dass es ihm grundsätzlich um dieses Land geht, weil ich meine, Bodenschätze und so weiter gibt es doch in Russland mehr als genug, sondern es ist diese Entwicklung Richtung freies Land. Und ich werde inzwischen diesen Verdacht nicht mehr los, dass wir als Menschheit an so einem Scheidepunkt stehen, wo wir entscheiden müssen oder auch sich entscheiden wird, unter anderem in der Ukraine, ob wir in Zukunft in Ländern leben, wo Autokraten ihre Macht nutzen, um ein Volk zu unterdrücken, oder ob wir als Menschheit Demokratie als das zwar anfällige, aber bisher beste Lebensmodell, das wir als Gesellschaft kennen, haben und leben. Mhm. Und es ist erschreckend, dass ungefähr 8% der Länder überhaupt funktionierende Demokratien haben. 8% weltweit. Die allermeisten Länder sind es eben nicht. Aber trotzdem hat sich, zumindest ist es mir nicht bekannt, hat es bisher noch keinen Krieg von einer funktionierenden Demokratie gegen eine funktionierende Demokratie gegeben. Also man ist, glaube ich, in einem demokratischen Land geschützter. Ja, auch wenn Demokratie Grenzen kennt, darauf will ich jetzt gar nicht eingehen und so, aber trotzdem stehen wir ja jetzt gerade wieder an so einem Punkt, von dem ich noch vor wenigen Monaten oder Wochen auch, ich kann sagen Wochen, nicht geglaubt habe, dass wir da jemals stehen würden.
Ja. Ja, aber was ist es denn? Demokratie hält andere Meinungen aus. Das haben wir jetzt auch wieder ganz klar in der Corona-Krise gesehen, wo man sagen muss, puh, da ist ja ordentlich hin und her gegangen.
Ja.
Und trotzdem muss Demokratie in der Lage sein, das auszuhalten. Und das ist eine Autokratie halt nicht. Da gibt es eine Meinung.
Genau.
Und wer die nicht hat, der gehört zur Opposition. Und die Opposition darf es nicht geben, also wird man unterdrückt oder verfolgt oder sonst irgendwas.
Ja. Und diese
und das ist ein hoher Wert einer Demokratie, dass man eben Menschen, die eine komplett andere Meinung hat,
stehen lassen kann.
Wenn das natürlich dann in die andere Richtung kippt, dass es eine staatsfeindliche Meinung gibt und man einen zweiten Staat im Staat errichten möchte oder sonst irgendwas, dann wird es wieder schwierig. Aber auch da hat Demokratie ja Schalthebel, ja, entwickelt.
Ja, und trotzdem sind wir in der Corona-Krise mit unserer Demokratie auch an unsere Grenzen gekommen.
Ja, das eben, das
ist
meine ich ja.
Einfach so, ja. Also da hätte man sich ein oder anderen härtere durchgreifen und unterdrücken von Fehlmeinung.
Ja.
Also ich glaube,
dankbar,
jeder sollte das
da,
Recht haben auf eine eigene Meinung, aber du kannst halt kein Recht haben auf eigene Fakten.
Ja.
Es gibt halt einfach Fakten.
Alternative Fakten.
Ja.
Ja.
Und das ist in der Demokratie schon so eine Schwachstelle. Aber eben, wir werden jetzt, glaube ich, gerade vor so eine Prüfung gestellt, ob unsere Demokratie Verständnis das aushält, ob das die Zukunft ist oder ob wir wieder in alte Muster zurückfallen und die Autokraten in Zukunft diese Welt beherrschen. Also es ist ja nicht so, dass wir da nur Russland haben.
Ja.
Putin hat anders angefangen. In den 90er Jahren, als ich so ihn als das erste Mal politisch erlebt habe, war dieser Mann anders als das, was wir heute sehen.
Ja. Was ich so interessant finde an diesem ganzen Überbaukrieg im 21. Jahrhundert, jetzt in der westlichen Welt, ich habe das in anderen Ländern nie so verfolgt, ob es das da auch gab, aber jetzt ist es halt so nah dran an uns, ist dieses, was das Internet für eine große Rolle spielt. Ja?
Ich habe das also noch nie so erlebt, dass das so stark
Einfluss
hat. Ja,
dass irgendwie Anonymous da irgendwelche Hackerangriffe macht oder sonst irgendwas. Und eben Der Elon Musk hatte wohl getwittert, dass er den Wladimir Putin zu einem Fistfight rausfordert hat. Also komm, wir kämpfen einfach Mann gegen Mann und das, der Einsatz ist die Ukraine. Woraufhin dann der tschetschenische Präsident, der ja gerne auch der Bluthund von Putin genannt wird, hier drunter geschrieben hat, er soll sich mal hier nicht so viel rausnehmen und so weiter. Und ich denke, eigentlich ist es so lächerlich, ja. Also eigentlich ist es so, es ist fast wie ein Spiel, ja. Aber dieses Spiel ist halt ernst, ja. Und da sterben Menschen dabei, ja. Aber es ist so eine Dimension an Kriegsführung, die es, glaube ich, so, ja, zumindest in der westlichen Welt, nicht gab. Ich meine, 1945 gab es kein Twitter und kein
ja, also es ist schon diese Kraft von Bildern und die Kraft von Videos über Social Media, die ja aus der Ukraine rausschwappt, die auch, glaube ich, diesen Kampfgeist der Ukrainer überhaupt erst geweckt hat und auch zeigt, zu was die im Moment überhaupt fähig sind. Ja. Ja. Das, wenn man das realistisch, zumindest von außen betrachtet, ist das ein Kampf David gegen Goliath. Naja. Und trotzdem glaubt dieser David, dass er diesen Kampf gewinnen kann. Und mit jedem Tag, wo dieser David, also die Ukrainer, noch Ukrainer sind, verfestigt sich dieses. Ja. Und trotzdem habe ich meine größten Zweifel, dass Waffenlieferungen in die Ukraine diesen Konflikt beenden werden. Mhm. Ich glaube, am Ende werden wir noch viel, viel mehr Tote sehen. Und das ist so ein moralisches Dilemma, wo man weder nach links noch nach rechts eine richtige Entscheidung treffen kann. Ohne Zweifel müssen wir helfen. Und wir müssen vor allen Dingen humanitär helfen. Ja? Ja, aber wir müssen eben auch diplomatisch alles dafür tun, dass dieser Krieg so schnell wie möglich zu Ende ist. Und ich habe große Zweifel daran, dass wir das dadurch schaffen, dass wir noch mehr Waffen und noch mehr Kriegsgerät in die Ukraine bringen. Denn am Ende des Tages wird dort alles zerstört sein. Ja. Mensch, das ist jetzt wahrscheinlich kein Mainstream, aber es ist trotzdem, glaube ich, sinnvoll, dass man darüber nachdenkt. Und ich kenne diese Diskussion, aber die Ukraine hat doch auch ein Recht, sich zu verteidigen. Ja. Was ist der Preis? Ich glaube, heute könnte man noch verhandeln. Heute könnte man, auch wenn es weh tut und auch wenn es völkerrechtlich voll daneben ist, trotzdem könnte man noch Teile zumindest retten.
Schadensbegrenzung, ja, in irgendeiner Form, ja.
Und noch sind nicht alle Städte zerstört und noch sind nicht Hunderttausende gestorben. Hm. Ja.
Ja. Aber ich habe gestern Wäsche aufgehängt und habe die Schuluniformen, die werden immer freitags gewaschen, habe die so in einer langen Reihe auf die Leine gehängt und musste mich randenken, krass, wie viel kann sich ändern in 2 Jahren? Und da dachte ich, ja, wie viel kann sich ändern in einem Tag, ja, über Nacht, ja? Ja. Du denkst, du lebst in einem sicheren Land und, ja, dann fliegt eine Bombe aus dem Nichts, so gefühlt, ja?
Ja.
Und dein ganzes Leben, zack, kriegt plötzlich eine andere Wendung. Mhm. Welche ukrainische Mutter hätte denn vor ein paar Wochen noch gedacht, dass sie jetzt in Deutschland irgendwo sitzt, in der Notunterkunft oder bei Freunden von Freunden irgendwie versucht unterzukommen mit ihren Kindern, der Mann in der Ukraine, du weißt nicht, siehst du dich wieder, ja? Und bis vor wenigen Wochen war das Leben noch ganz normal, ja? Und es zeigt mir immer wieder, wie fragil das Leben ist und wie wichtig es ist, auf der anderen Seite eine Hoffnung zu haben auf ein Leben danach, ja? Dass unbedingt es eben nicht nur alles ist, was wir hier haben, sondern dass es eben gerade auch als Christen wichtig ist, dass wir sagen, hey, es gibt noch was danach. Und wir hören die krassesten Geschichten auch von Christen in der Ukraine,
ja,
die aufstehen und wirklich ihr Mandat da auch wahrnehmen und sagen, hey, ja, es gibt noch mehr als das, was wir hier erleben. Hm. Und das macht es nicht weniger schlimm hier, aber es gibt eine andere Perspektive.
Aber es ist eben auch diese Hoffnung, dass es Gerechtigkeit gibt.
Ja, am Ende des Tages, ja.
Ja.
Und ja, natürlich wünschen wir uns diese Gerechtigkeit auch schon hier auf der Erde, aber für viele Menschen wird es nicht Realität werden in ihren Lebzeiten hier auf der Erde. Umso wichtiger ist es eben zu wissen, okay, es gibt auch noch eine Lebzeit nach dem, was wir hier endlich haben. Ja.
Lena, ich habe diese Tage den neuen Newsletter fertig gemacht. Die gehen jetzt in der kommenden Woche raus und es wird auf diesem Briefkuvert ein kleiner Bepper drauf sein, ein kleines Etikett. Your Prays Together.
Mhm.
Ich dachte mir, wir müssen auch da einfach ein Statement setzen. Und das ist ein, ja, eine Seite, die will ich euch auch in den Shownotes verlinken. Da könnt ihr mal reinklicken. Und wer da mitbetet, wer das mit unterstützen will, der kann sich damit eintragen. Es sind so viele Christen, die sich zusammengeschlossen haben und die sagen, wir glauben an die Macht des Gebetes und wir glauben, dass wir eben auch für diese Ukraine, auch für diesen Ukraine-Russland-Konflikt Gottes Arm bewegen können. Auch wenn die letzten Aktionen jetzt da schon abgelaufen sind, weil wir jetzt schon wieder ein Stückchen weiter sind, bin ich mir sicher, dass auch da auf dieser Seite die nächsten Aktionen gepostet werden. Unten gibt es den Link, klickt da mal drauf, schaut vorbei und seid ein Teil davon. Lena, ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Am Ende. Am Ende unseres Podcastes.
Ja.
Bleibt mir nur noch eine kleine Info. Wer zu unseren Spendern gehört und in den nächsten 2 Wochen keinen Newsletter bekommt, es könnte daran liegen, dass wir deine Adresse nicht haben. Bitte melde dich doch bei uns. Wir verschicken 3-mal im Jahr ein Newsletter, so ein Papier-Newsletter, wo so Geschichten und ein bisschen was drauf ist von uns hier, Bilder und so. Und wir schicken das an alle, die uns unterstützen. Aber wir haben auch eine ganze Schar an Unterstützern, von denen wir die Adressen nicht haben und ihnen deshalb auch diesen Newsletter nicht schicken können, diesen Papier-Newsletter. Also, wenn du davon betroffen bist, dann will ich jetzt einfach mal das Medium Podcast dazu verwenden. Falls du mal was gespendet hast und uns deine Adresse nicht gegeben hast, dann schick dir uns doch mal, dass wir Bescheid wissen, dass wir dir auch den Newsletter in Zukunft schicken können. So.
Kriegen den Newsletter auch Menschen, die nichts gespendet haben, wenn Nein. die den möchten?
Doch. Doch. Also diejenigen, die Interesse daran haben und unserer Mission, die bekommen natürlich den Newsletter. Ja. Machst du den Abschluss oder ich?
Ich möchte noch jemand grüßen, und zwar die Claudia, die jetzt gerade sicherlich
Stress hat.
Oh. Nicht wegen uns natürlich, nein. Die gerade fröhlich am Cutten ist und am Schneiden und am Zusammensetzen und Rausschmeißen. Und wir denken an dich, liebe Claudia.
Wir freuen uns auf deinen Film.
Ja.
Gut, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.
Wenn es wieder heißt,
seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission.